rund um Nürnberg präsentiert den Run-Podcast mit Alban Imeri.
So, servus und herzlich willkommen zu Rund um Nürnberg Podcast Nummer 31. Heute mit Ralf Junge, Trainer und Geschäftsführer unserer Nürnberger Basketballer, den Nürnberg Falcons. Schön, dass du da bist, Ralf. Servus.
Grüß dich, Alban. Schön, hier zu sein.
Zunächst einmal, Ralf, wie geht's dir? Waren ja doch hier recht wilde Wochen jetzt zuletzt bei euch. Viel in den Schlagzeilen gewesen. Komplette Mannschaft in Quarantäne gewesen, oder?
Ja, also bei uns wird's definitiv nicht langweilig. Also jedes Jahr was Neues. Nein, wir hatten's komplett erwischt. Also 11 Spieler, inklusive auch Coach, also ich, und auch teilweise Schiedsrichter, Kampfgericht und so und so weiter, also wieder Gegner, alle komplett infiziert und in Quarantäne. Und ja, jetzt so langsam kommen wir wieder raus und jetzt kommen wir langsam wieder in die Gänge.
Okay. Wie weit so der Verlauf generell vom Team? Also ja, man sollte ja meinen, Sportler und junge Kerle wie jetzt so deine Truppe, die trifft's da nicht allzu hart.
Ja, das ist genau der Trugschluss, glaube ich, den alle so ein bisschen unterliegen. Also bei uns hatte jeder Symptome und die gingen teilweise auch richtig heftig. Also zum Glück war keiner jetzt im Krankenhaus, auch sicherlich mitunter, weil unsere Ärzte auch sofort da reagiert haben, Doc Brehm und Doc Pauser, und die Jungs von Anfang an medikamentös auch versorgt haben. Aber wir hatten alle Symptome von Fieber, Schüttelfrost, Geschmacksverlust, Husten, den ich noch ein bisschen mit mir rumschleppe, obwohl ich jetzt wieder gesund bin und raus bin, aber der Husten und auch der Geschmacksverlust, das zieht sich noch.
Okay.
Und auch bei den Spielern, also wir haben jetzt eben noch einige, die so ein bisschen eben mit dem Husten zu kämpfen haben, was dann auch den Einstieg ins Training wieder schwer macht. Und jetzt sind alle gerade bei Medical Check wieder, um da auch von den Ärzten grünes Licht zu kriegen und wir dann auch mit den Ärzten in Absprache dann die Trainings dosieren für die einzelnen Spieler, je nachdem, wie ihr Gesundheitszustand ist.
Konnte man jetzt rausfinden, wo das Ganze jetzt herkam? Also wer hat sich da wo angesteckt?
Ja, also es ist relativ sicher, dass in der Hagener Mannschaft ein Superspreader war. Kann auch nichts dafür, das ist halt passiert.
Ja, klar,
normalerweise, wenn da mal einer was hat, dann steckt sich vielleicht einer an oder so. So haben wir das im Sport ja öfter, dass du den einen oder anderen positiven Fall hast, dass jetzt so eine Situation ist. Das war bis jetzt einzigartig und dummerweise hat's uns erwischt und halt sozusagen zwei Teams erwischt. Aber ja, das passiert. Und das Positive ist, wir haben jetzt dann die Herdenimmunität.
Okay, ja, aber wie konnte das jetzt passieren? Also wird dann nicht vorher getestet, wie jetzt im Fußball auch, so dass die Spieler dann ständig getestet werden?
Also wir werden auch regelmäßig, also wir testen regelmäßig. Also es ist bei uns nicht so, dass das ligamäßig vorgegeben ist, aber wir machen das. Es wird jetzt auch als Reaktion auf das, was passiert ist, wird es jetzt jeweils am Spieltag selber einen Schnelltest geben, um eben insbesondere so einen möglichen Superspreader rauszufiltern, weil jetzt gerade mal Beispiel Hagen, die kamen aus einer Quarantäne, waren am Montag alle negativ. Am Dienstag hatte der Trainer Symptome, ist dann positiv getestet worden wieder. Dann hat sich die Mannschaft am Donnerstag nochmal komplett im Schnelltest unterzogen. Alle negativ, Freitag spielen wir und dann war das Ergebnis. Also die Testung schließt auch nicht alles aus, weil wenn ich vor zwei Tagen negativ bin, heißt nicht, dass ich es in zwei Tagen bin oder dass ich es heute bin. Es gibt, ja, es hilft natürlich, aber es ist keine Garantie und das haben wir leider in dem Spiel gesehen.
Okay. Und was passiert? Wahrscheinlich kein Training mit den paar Jungs, die jetzt aus der Quarantäne wieder raus sind. Wie schauen jetzt die nächsten Wochen bei euch aus? Ich meine, im Anfang Januar soll es ja schon wieder weitergehen bei euch, ne?
Ja, eigentlich schon Ende Dezember. Also wir werden jetzt, es hat sich jetzt leider nochmal verzögert, weil wir hatten nach Ende der 10-tägigen Quarantäne waren immer noch 8 von 11 Spielern positiv. Jetzt sind immer noch 3, waren vor 2 Tagen noch positiv. Somit hat sich diese Rückkehr in den Trainingsbetrieb verzögert. Jetzt haben wir die Woche damit verbracht, eigentlich alle auch durch den kompletten Medical Check eben nochmal zu schicken. Und die da schon das Go bekommen, haben wir jetzt mit leichter Belastung begonnen. Also von einem Leistungssportlertraining kann man da noch nicht sprechen.
Okay.
Und jetzt hoffen wir mal, dass wir ab nächster Woche alle zumindest mal trainingsbereit haben und dann müssen wir das, wie gesagt, individuell steuern.
Schafft man das dann überhaupt in der kurzen Zeit, die Jungs dann wieder auf Profiniveau
zu bringen? Also von Ärzten, auch aus ärztlicher Sicht, ist ganz klar eigentlich die Ansage, dass wir 4 Wochen auf jeden Fall brauchen, bis wir wieder in den Spielbetrieb einsteigen.
Okay.
Ja. Somit ist dieses Spiel, was wir noch so im Auge haben am 19. Dezember gegen Leverkusen, sogar fraglich. Und eher das Spiel dann am 27. Dezember in Hagen wieder eigentlich das Realistische. Jetzt werden wir mal sehen, wie sich die nächsten 1-2 Wochen auch, wie die Entwicklung ist im Training und wie die Jungs dann den, wir werden dann wieder einen medizinischen Check-up machen und wie dann der Status ist.
Ja. Planst du jetzt generell damit, dass die Saison dann ab 2021 dann irgendwie auch geregelt mal weitergeht oder glaubst du, dass das dann weiterhin so ein Verschieben der Spieltage wird? Und so ein
Also Chaos? Ich glaube, das Verschieben der Spieltage wird sicherlich geben, weil es wird immer wieder Corona-Fälle geben. Also wir werden ja nicht, auch selbst wenn jetzt dann ein Impfstoff auf den Markt kommt, wird ja nicht der Pro-A-Basketballer als erster geimpft werden. Flächendeckend. Wir haben jetzt vielleicht eben, wie gesagt, diesen Vorteil, dass wir eine Immunität haben. Das heißt, wir sollten für die Saison auf jeden Fall safe sein. Ja, das heißt, dass wir nicht wieder in Quarantäne müssen oder Corona-Fälle haben. Aber es kann ja immer sein, dass ein Gegner eben ausfällt. Also das wird uns sicherlich die ganze Saison begleiten.
Wie aussagekräftig ist jetzt generell so eine Saison? Also selbst wenn man jetzt am Ende sagt, okay, die Falcons steigen auf, steigen ab oder so, keine Ahnung. Ich meine, seit Beginn der Saison sind immer mal wieder Leistungsträger weggefallen, Zuschauer keine im Stadion. Das hat ja auch einen gewissen Effekt dann auf die Spiele. Und wenn dann ständig die Spiele verschoben werden, also es...
Du kannst nicht von einer regulären Saison sprechen. Also nimm jetzt mal rein unseren Fall. Wir waren jetzt sozusagen 3 Wochen im Bett gelegen. Jetzt werden wir uns 4 Wochen wieder vorbereiten. Und dann sollst du wieder spielen. Also du hast weder Rhythmus noch die In-Season-Fitness auch. Also das geht gar nicht.
Ja.
Und somit hast du da automatisch eine Wettbewerbsverzerrung. Also es betrifft andere Teams ja genauso. Eine Berechenbarkeit oder eine richtige Saisonplanung gibt's da eigentlich nicht. Wir haben, wenn wir jetzt die ganzen Nachholspiele dann ranziehen, wir werden jeden dritten Tag spielen. Und was das bedeutet, das haben wir in dem Aufstiegsjahr gesehen, als die Halle gesperrt war und wir auch da Nachholspiele hatten. Unser Lauf damals hat begonnen, genau als die Nachholspiele vorbei waren. Genau mit dem Spiel, als wir den normalen Rhythmus hatten, also so wie die anderen Teams auch, nicht doppelte Belastung, sondern den gleichen Rhythmus wie die anderen Teams, genau da hat unser Lauf begonnen. Also du siehst, wenn wir dann jeden dritten Tag spielen, ist das auch wieder ein Wettbewerbsnachteil, weil du einfach eine höhere Belastung und weniger Vorbereitungszeit hast. Das ist dieses Jahr so. Also ein Thema, was gerade ja auch diskutiert wird, ist das Thema Abstieg. Also ob man nicht einfach den Abstieg aussetzt, weil weil einfach so viel Unberechenbarkeiten dabei sind.
Okay. Ja, keine Zuschauer, habe ich gerade gesagt. Keine Zuschauer heißt natürlich auch keine Einnahmen in dem Fall. Auf der anderen Seite habt ihr aber natürlich Spieler unter Vertrag, die irgendwo dann halt auch bezahlt werden. Wie steht jetzt der Verein generell finanziell da, beziehungsweise wie wird das Problem da gerade gelöst?
Also das Thema Zuschauer ist, du hast gesagt, also von zwei Seiten Thema. Das eine ist das Sportliche. Wir haben zum Beispiel in Rostock noch vor über 1500 Zuschauern gespielt und haben das knapp verloren. War sicherlich ein Vorteil für die. Wir spielen zu Hause ohne Zuschauer, ist sicherlich kein Heimvorteil. Also das ist ein Punkt. Jetzt betrifft es alle gleich, weil nirgendwo Zuschauer sind. Das Thema Zuschauereinnahmen ist nicht nur die Zuschauereinnahmen selber, die Ticketeinnahmen, die jetzt in der Hinrunde zu 80% zumindest vom Staat über einen Fördertopf kompensiert worden sind. Also in der Hinrunde ist das passiert. Für die Rückrunde muss man jetzt sehen, ob das in ähnlicher Form stattfindet. Trotzdem 80% sind keine 100%.
Naja, klar. Nee.
Ein größeres Thema ist natürlich die Sponsoren zahlen ja auch dafür, dass sie in die Halle gehen, Kunden mitbringen, den Event erleben, dass ihre Werbung dort zu sehen ist. Das ist auch ein Thema, was wir gerade mit unseren Partnern haben, die aber sehr, sehr positiv reagieren, wo wir nach Alternativlösungen suchen, Kompensationsmöglichkeiten suchen und da zum Glück viel Rückendeckung erfahren. Was uns halt wehtut, jetzt auch in diesen letzten 2-3 Jahren gesehen, dadurch, dass in jedem Sommer was war, ein Sommer wird unsere Spielhalle gesperrt. Im nächsten Sommer können wir nicht in die BBL aufsteigen, weil keine entsprechende Halle da ist. Mhm, ja. Diesen Sommer war Corona geprägt. Das heißt, wir kommen nicht so richtig vorwärts. Wir halten zwar unseren Status quo, aber wir kommen obwohl wir viel Positives eigentlich bei den Menschen bewirken, viel positive Aufmerksamkeit bekommen, viel Interesse erfahren, aber du kommst nicht richtig vorwärts, weil immer die Dynamik halt durch irgendein Ereignis wieder gebremst wird.
Ja, ja.
Und somit treten wir da ein bisschen auf der Stelle. Also die Schritte nach vorne fehlen eigentlich. Das ist so ein bisschen das, was uns zu schaffen macht.
Mhm, okay. Ja, Ralf, in dieser schwierigen Krise, in der wir uns befinden, hinterfragen ja auch viele gerade so den Stellenwert Sport, ne? Also während ganz, ganz viele Branchen, Gastro, Hotellerie, Kultur gar nicht stattfinden, wird gerade beim Sport viel getan, damit es trotzdem weitergehen kann. Vor allem Fußball-Bundesliga, wo es ja um riesige Summen geht, ist ja immer ein gern gewählter Vergleich, ne? Dass man sagt, okay, bei der Bundesliga geht es dann unbedingt weiter und an anderen Stellen wird eben nichts getan, obwohl es um verhältnismäßig wenige Jobs geht, verglichen jetzt mit anderen Branchen. Wie siehst du das? Wie wichtig ist es jetzt trotzdem, dass man eben genau deswegen dann auch Fußball-Bundesliga, Basketball-Bundesliga weiter erhält und sich dann nicht aufgrund der Pandemie irgendwie komplett zurückzieht?
Na gut, es sind ja in dem Sinne ein bisschen verschiedene Themen. Bei uns, wie gesagt, sind ja auch keine Zuschauer in der Halle.
Mhm, ja.
Wir retten uns darüber, dass wir unser Produkt online oder über Fernsehen, natürlich der Fußball über Fernsehen vermarkten kann und trotzdem Einnahmen hat, das kann natürlich der Gastronom schwierig.
Ja,
klar. Ja, das Schnitzel hinstellen und man schaut sich's online an. Das ist halt der Nachteil, den jetzt als Beispiel die Gastronomie sicherlich hat. Wir kämpfen uns halt durch, wie gesagt, spielen in der leeren Halle gegeneinander, ist natürlich auch nicht das, was wir alle wollen und uns wünschen. Andersrum hilft's uns dann doch wieder, glaube ich, allen im Alltag, dass ein Fußball und dass ein Sport stattfindet oder dass auch teilweise Online-Konzerte stattfinden oder auch in der Kultur Dinge online oder über Medien stattfinden, um unser Leben ja dann trotzdem wieder zu bereichern auf eine gewisse Art. Ja. Und klar, die Gastronomie ist natürlich gerade der sehr Leidtragende, weil das in der Form dort natürlich nicht geht, außer man hat jetzt einen Pizzalieferdienst.
Ja, klar.
Aber ich glaube, insgesamt tut es uns allen auch gut, dass es noch Dinge gibt, die man verfolgen kann, wo man Emotionen reinstecken kann, selbst wenn man eben nicht in der Halle sein kann oder eben bei einem Konzert sein kann, aber trotzdem irgendwas im Alltag positive Bereicherung hat.
Ja, lass uns auch mal über den verpassten Aufstieg 2019 sprechen. Sportlich gesehen wärt ihr ja aufgestiegen, aber dann keine Lizenz für die erste Basketball-Bundesliga bekommen, weil tatsächlich keine erstligataugliche Halle zur Verfügung stand. Da muss man ja schon mal ganz direkt fragen, so wie kann es sein, dass die erfolgreichste Basketballmannschaft Nürnbergs aus der vermeintlichen Sportstadt Nürnberg dann es dann nicht hinkriegt, eine erstligataugliche Halle zu stellen?
Tja, das ist die Krux. Verrückt, dass das alles erst 1,5 Jahre her ist. Kommt einem schon wieder so lange vor. ja, was soll man sagen? Die Stadt, man kann natürlich immer mit dem Finger auf jemanden zeigen, ja, warum habt ihr nicht eine Halle gebaut und warum steht da nicht schon eine Halle und warum ist das nicht da? Ich glaube, das ist nicht nur ein Nürnberg-Problem. Das Problem hast du in Köln, Hamburg, in anderen Städten genauso. Hamburg hat erst vor ein paar Jahren eben diese von der Gartenschau die Halle in eine Basketballhalle umgebaut. Aber auch, also das ist so ein, ich glaube, wir haben das Problem so ein bisschen eigentlich überall in Deutschland, dass in dem Bereich, es wurde irgendwo, war die ein oder andere große Arena gebaut, aber in diesem mittleren Segment wurde irgendwie vergessen. Die Arena hatte den Nachteil, klar, dass die Ice Tigers das und auch andere Events das belegen und dass ja die Handballer schon da drin sind.
Ja, klar.
Und gut, und mit 3 Teams ist es einfach schwierig, somit war das nicht machbar. Die Liga wollte nicht so ein zerrissenes Event haben, dass wir halt in Bamberg, Nürnberg und Regensburg spielen. Wir hätten nach Regensburg ausweichen können, die eine schöne Halle haben für ein Jahr. Also es wäre alles möglich gewesen, etatmäßig. Wir hatten eben auch eine Hallenlösung, aber das war halt von der BBL nicht gewünscht. Dass da so ein, sagen wir mal, so ein nicht cleanes Produkt wahrscheinlich stattfindet. Ja, hat uns natürlich sehr wehgetan, weil wir hätten aus dieser Dynamik mit dem Aufstieg auch gerade in der Aufmerksamkeit, im Sponsoring, was Zuschauer angeht, klar, in der Großstadt musst du erste Liga sein.
Ja, klar.
Um die richtige Aufmerksamkeit zu bekommen. Das war für uns halt genau dieser Quantensprung gewesen, den wir ja uns ja auch gewünscht haben und der auch das Ziel ist. Und jetzt muss man aber auch der Stadt andersrum wieder auch ein Kompliment geben. Ich glaube, es wurde dann doch auch schnell reagiert und der Bau der neuen Halle schnell umgesetzt. Und wenn man jetzt überlegt, dass wir im Frühjahr dann eine 4.000-Leute-Halle in Nürnberg stehen haben, das hätte, glaube ich, auch keiner gedacht, dass dann sowas möglich ist. Andersrum ist es schön zu sehen, dass, wenn man will, auch so ein Projekt in ein, zwei Jahren umgesetzt werden kann und sowas nicht immer 10 Jahre dauern muss. Und wir freuen uns alle riesig drauf, dass die Halle kommt und hoffentlich dann irgendwann auch mit Zuschauern. Das ist ja schon, das ist auch klar, ein bisschen grotesk. Ja? Erst steigst du nicht auf, weil du keine Halle hast, in die genügend Zuschauer reinpassen. Jetzt hast du dann die Halle und es darf, wenn es dumm läuft, keiner rein. Ja, also das ist ja schon auch ein, schon fast schwarzer Humor.
Ja, du hast gerade gesagt, die Stadt hat schnell reagiert. Ich meine, ich war beim letzten Spiel der Saison selber in der Halle mit dabei. Da wurde ja danach noch gefeiert mit den Fans und Champagner rumgespritzt und so. Und nach außen hin macht das ja genau den gegenteiligen Eindruck, nicht? Also, dass da nicht schnell reagiert wurde, weil ich meine, es hat sich ja schon über die letzten Spiele hinweg abgezeichnet, dass die Falcons aufsteigen. Und wäre da nicht der Zeitpunkt gewesen, um zu sagen, okay, um dann eben die Lizenz zu bekommen, hätte man da vielleicht früher einschreiten müssen?
Ja, nein. Vielleicht hätte es was geholfen. Andersrum war aus der ersten Liga sehr viel Skepsis, dass man eine Halle so schnell umsetzen kann.
Okay.
Wir hatten mit dem Hallenbauer, wir hätten sogar eine Halle, so ähnlich wie sie in Vechta steht, wahrscheinlich sogar bis Ende September hinstellen können, wenn im April das Go gekommen wäre von der Stadt.
Okay.
Das wäre natürlich nicht jetzt das so ein Schmuckkästchen geworden, das für alle und jeden vom Konzert bis zur Badminton-Meisterschaft tauglich in Halle gewesen. Das wäre halt eine Ballspielhalle gewesen.
Okay.
À la Vechta eben für eben 3.000-4.000 Zuschauer. Aber das hätte man wirklich in einem halben Jahr umsetzen können. Also so Hallen werden teilweise ja auch für Olympiaden und für andere Events aufgebaut. Also das ist nichts, was neu erfunden wird.
Ja, ja.
Das wäre möglich gewesen. Gut, dieser Schritt wäre machbar gewesen. Aber da muss man auch fairerweise sagen, die BBL hat den Braten, hat das eigentlich nicht gedacht, dass das schaffbar ist.
Okay.
Also die waren da zu skeptisch und wollten einfach ja nicht, dass sie da irgendwie auch negative Presse haben oder dass irgendetwas vielleicht nicht top professionell nach außen hin aussieht. Andersrum wäre es eine Chance gewesen, als BBL zu sagen, ich begleite so ein Projekt mit und baue so einen Standort auf. Aber gut, das haben sie leider nicht. Und
okay,
somit sind wir in der Situation, die wir jetzt wieder haben.
Okay, wie ist jetzt das Team mit der Enttäuschung umgegangen? Ich meine, so als ambitionierter Sportler kann ich mir vorstellen, wenn man es dann aus sportlicher Sicht geschafft hat, aufzusteigen und man wird dann nicht belohnt für den Einsatz während der Saison, ist auch nicht so einfach wahrscheinlich.
Nee, das ist immer bitter. Gut, die Realität ist ja auch immer, dass aus einer Aufstiegsmannschaft natürlich auch nicht alle dann mit nach oben gehen. Die Realität war auch, dass eben Spieler wie ein Ish Wainwright oder ein Nils Hassfurter oder andere auch dann selbstständig den Weg in die Bundesliga gegangen sind, also indem sie halt einen Verein gewechselt haben. Natürlich gibt's welche, für die so ein vielleicht auch ein Traum eben nicht in Erfüllung gegangen ist. Also wenn ich unseren Teamkapitän nehme, Sebastian Schröder, für den war es halt irgendwo die letzte Chance, mal BBL zu spielen, und die wurde, ist ihm genommen worden. Das ist natürlich eine Enttäuschung, die drin steckt. Und der mal hinterher trauert, das ist, glaube ich, selbstverständlich.
Du hast das vorhin gesagt, jetzt ist die neue Halle bald fertig. Gibt es da schon einen genauen Termin?
Ja, also es sieht nach April aus. Das hat sich jetzt ein bisschen verzögert, aber das ist, glaube ich, in der Corona-Phase weder ein Problem noch zu diskutieren. Das ist ja alles wunderbar, dass die Halle kommt. Jetzt wird es irgendwie in den April gehen. Die Hauptrunde ist Mitte April zu Ende, außer es gibt jetzt nochmal irgendwelche anderen Verschiebungen durch Corona. Und da muss man einfach mal sehen, ob wir dann noch diese Saison Heimspiele dort austragen können, ob wir in die Playoffs kommen, ob es Playoffs überhaupt in der Art gibt. Also das ist alles gerade noch mit Fragezeichen versehen. Wenn keine Zuschauer rein dürfen, muss man sich auch überlegen, ob ein Umzug Sinn macht. Also das wird sich, glaube ich, jetzt an die nächsten Monate zeigen. Aber Die Baufertigstellung ist in Sicht, ja.
Okay. Das macht dann auch Mut für den Aufstieg dann in der nächsten Saison, oder? Weil mit einer erstligataugligen Halle und einer erstligataugligen Mannschaft.
Jetzt wird schon wieder Druck aufgebaut, genau. Nein, okay. Aber es ist natürlich für uns alle eine Riesenmotivation, weil es gibt uns, das ist sportlich eine Riesenmotivation, weil umso schöner natürlich auch deine Heimat ist, umso mehr Freude macht das auch. Ja. Und es gibt uns auch in der Stadt, in der Außenwirkung gegenüber Sponsoren, es wertet den ganzen Event halt auch nochmal auf. Also das wird eine Bereicherung sein für Nürnberg und für die Region.
Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir in der Region viele, viele Fußballfans vom FCN, viele Eishockeyfans von den Ice Tigers und Handballfans vom HC Erlangen würde ich jetzt auch noch mit dazu zählen. Wie würdest du jetzt den Basketball-Hype in Nürnberg so generell mal einschätzen? Ist jetzt Nürnberg eine Basketballstadt oder würdest du dir da vielleicht noch ein bisschen mehr Support, ein bisschen mehr Unterstützung aus der Region wünschen?
Also eine Basketballstadt jetzt im Extrem sind wir mit Sicherheit noch nicht. Mhm. Ja, wir sind aber eine Stadt, die sehr basketballaffin ist. Also alleine der Post des V Nürnberg zum Beispiel hat über 1000 Mitglieder in seiner Basketballabteilung. Gibt auch andere viele Vereine, die da sehr, sehr gute Arbeit machen. Das heißt, Basketball ist sehr präsent und andersrum ist noch ein Riesenpotenzial in der Region da. Ja. Was für uns das ja auch so reizvoll macht, das Projekt noch weiter anzuschieben, weiter nach vorne zu schieben. Und ich sehe das gar nicht so sehr in Konkurrenz. Eishockey ist etwas, wo man sehr früh schon drauf getriggert ist, weil wenn du nicht schon bevor du in die Schule kommst, Schlittschuh laufen kannst, dann hast du eigentlich schon gar keine Chance mehr. Fußball ist eigentlich vom Körperlichen her eine andere Zielgruppe als Basketball und somit hat dann jeder irgendwo so seine Nische und kann seine Talente, glaube ich, auch abgreifen. Also von daher, da ist die Region ja eigentlich groß und hat Potenzial. Auch sonst die Region, wir haben eine wirtschaftsstarke Region, wir haben wir haben viel zu bieten. Ich glaube, die Region an sich muss sich über die Wertigkeit des Sports auch noch bewusster werden, weil wir brauchen diese Leuchttürme, die dann auch wieder ausstrahlen auf die Jugend, auf den Breitensport. Wenn es keine Vorbilder vor Ort gibt, wirst du auch die jungen Leute nie so motivieren können. Auch geht gar nicht nur um den Sport, geht teilweise auch um andere Themen. Wenn ein Fußballer mal in eine Schule kommt und über ein Thema spricht, hat der eine ganz andere Wirkung, als wenn es jetzt ein AOK-Mitarbeiter ist, ohne der jetzt zu nahe zu treten. Ne? Ja, ja. Oder wenn nehmen das Thematik Corona, wenn ein Basketballprofi oder ein Eishockeyprofi darüber was erzählt, hat das eine andere Wirkung, als wenn es Gesundheitsamt kommt oder der Lehrer was erspricht. Ja, klar, also das heißt, ein Sportler hat eine ganz große Vorbildfunktion, auch im sozialen, im gesellschaftlichen Bereich. Und ich glaube, auch deswegen müssen wir als Stadt, als Region viel dafür tun, dass wir das bewahren, ne? Weil wenn Eishockey oder Basketball, auch ein DTM-Rennen oder auch im Kulturellen, wenn so ein Rock im Park mal wegbricht, dann kommt das auch nicht wieder zeitnah.
Ja,
dann ist das einfach weg. Dann haben wir in Nürnberg was verloren, was wir dann nicht so leicht wiederholen können. Und eine Großstadt oder eine Region von der Größe Nürnbergs braucht das eigentlich auch als Markenbotschafter. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir eine Uni nach Nürnberg bekommen, dass eine Großstadt endlich mal eine Universität hat. Ich finde das auch wichtig, und da sind wir, glaube ich, in Nürnberg noch nicht gut genug, dass wir in den Kernsportarten erfolgreich sind.
Okay.
Ja, wir sind im Fußball in der zweiten Liga, wir sind im Basketball in der zweiten Liga, im Eishockey ja in der ersten Liga. Aber an sich ist das für eine Großstadt zu wenig. Und ich glaube, da müssen wir als Bürger von Nürnberg und als Unternehmen, als Stadt insgesamt noch mehr Engagement zeigen, um das zu bewahren, um diese Markenbotschafter für die Stadt zu haben, um aber auch diese Botschafter in der eigenen Stadt zu haben, diese Vorbilder und auch das, womit sich eine Stadt identifiziert. Ja, wenn der Club erfolgreich ist, rennt jeder Nürnberger stolzer durch das Land.
Ja, klar.
Sowas brauchen wir. Und man sieht das bei anderen Städten ja auch, was das für eine Auswirkung hat, wenn es erfolgreichen Sport oder erfolgreiche Events gibt. Und ich glaube, da müssen wir noch einen Schritt tun. Und das geht nicht nur um Basketball, das geht auch um Eishockey, auch um den ersten FC Nürnberg, aber selbst auch um so ein DTM-Rennen, dass das wertgeschätzt wird und noch mehr gelebt wird.
Ja. Ich meine, Basketball gehört ja jetzt schon zu den Top-Sportarten in Deutschland, aber wenn man jetzt zum Beispiel nach Amerika guckt, wo ja ganz, ganz viele Trends immer hier rüberfließen, hat das Ganze nochmal ganz andere Ausmaße. Ne? Also wenn man da guckt, was die Liga an sich für Umsätze macht, was dafür Gehälter bezahlt werden und so weiter. Was glaubst du, was fehlt, damit dieser Hype nochmal so richtig rüberschwappt? Könnte man generell die Liga auf so ein Niveau heben, zumindest anpassen?
Also ich glaube, dass die deutsche Liga nicht. Ich glaube, es geht auch in Europa, und das sieht man ja im Fußball, wo die Super League diskutiert wird. Im Basketball haben wir das ja schon mit der Euroleague. Das ist eine Liga, für die man sich nicht mehr sportlich qualifiziert, sondern das ist eine Liga, die von den Top-Teams gegründet worden ist und die sich jetzt ganz gezielt Standorte und Mannschaften rauspickt und diese in der Liga haben will. Und, okay. Deswegen als Beispiel in FC Bayern München oder eben Alba Berlin. Es wird mit Sicherheit über kurz oder lang London dabei sein.
Mhm, okay.
Egal, ob sie jetzt sportlich Basketball in England schon so gut ist oder nicht. Okay. Das ist egal, aber der Standort wird so interessant sein. Und sobald er das wirtschaftlich stemmen kann, dann werden die dort spielen. Das heißt, die Euroleague wird sicherlich ein europäisches Pendant zur NBA werden. Und man sieht schon auch, dass natürlich ist es nicht die NBA, aber es gibt schon immer mehr Spieler, die sich für Europa entscheiden, die so borderline NBA sind, die aber okay, dann sagen, ja. Nee, in Europa, ich verdiene sogar mehr, ich habe eine höhere Aufmerksamkeit, ich spiele in Europa. Selbst auch in China ist das ein Thema, dass Spieler aus einem NBA-Vertrag ablehnen und nach China gehen und dort spielen. Also dieser Stellenwert weltweit von Basketball, der ist mit Fußball zu vergleichen.
Ja, ja.
Und eben mit USA und China oder allgemein Asien, wo Basketball absolut Sportart Nummer eins ist, das treibt die Sportart natürlich. Und ich glaube schon, dass das immer mehr noch auf Deutschland auch überschwappt. Und ich denke, dass insbesondere auch der FC Bayern, sobald auch dort diese neue Arena in München fertig ist, und der FC Bayern dann in der Euroleague auch konstant ein Top-Team ist, dass das nochmal einen richtigen Schub geben wird für den deutschen Basketball. Mhm.
Ja, der FC Bayern hatte irgendwie, wir hatten ja einen Euroleague-Standort in der Nähe mit Bamberg. Die haben ja sozusagen Bamberg so ein bisschen ersetzt, oder? Sehe ich das richtig? Oder so ein bisschen?
Ja, das ist, was ich meinte. Die Euroleague, sagen wir es mal so, Moskau, Istanbul und Real Madrid wollen nicht gegen Bamberg spielen. Die wollen gegen Bayern München spielen oder gegen Berlin spielen. Ja, und darum geht's. Du wirst in der Euroleague keine Kleinstädte finden.
Okay.
Ja, das ist einfach so. Das ist bitter, dass das Sportliche da in den Hintergrund gedrückt wird, sondern da geht es um vermarktbare Standorte.
Mhm, ja.
Wie mache ich meine Liga attraktiv? Klar, wenn Bamberg gegen Vechta spielt, ist natürlich das Zuschauerpotenzial deutlich geringer, als wenn Bayern München gegen Alba Berlin spielt. Und
ja,
so gilt das international genauso. Und da sind inzwischen die wirtschaftlichen Interessen oft größer. Und deswegen gibt's auch diese Tendenzen gerade zu den europäischen Ligen und weg eigentlich auch sogar von den nationalen Ligen.
Okay.
Das ist im Basketball schon ein bisschen mehr zu beobachten als im Fußball, aber im Fußball ist es ja auch, wird das Thema ja auch deutlicher.
Wie attraktiv ist jetzt der Basketball generell? Also wie kann man sich das jetzt vorstellen? Was ist so ein Durchschnittsgehalt von einem Basketballer? Ich meine, also nur damit man das jetzt vielleicht als Hörer auch in Relation setzen kann. Nordbayern hat mal vor einiger Zeit geschrieben, Profi beim FCN, also ein Fußballprofi, verdient knapp 350.000 Euro im Jahr. Wo liegt da jetzt der Basketballprofi im Vergleich?
Da liegt der Bundesliga-Basketballer definitiv im ähnlichen Rahmen.
Okay.
Und es geht eben auch, wenn du dann eben die Bamberger in ihren Hochzeiten nimmst oder eben vor allem auch ein FC Bayern, da werden da auch Millionengehälter gezahlt.
Okay.
Ja. Also das ist dann, da werden dann auch einige Fußballer froh um die Gehälter.
Ja, ja.
Aber ich denke mal so als Schnitt oder als gutes Mittel könnte man das Gehalt nehmen, was du jetzt gerade davon vom Club gesagt hast, kannst du sicherlich auch für die Erstligaspieler im Basketball nehmen.
Also kein Gewehr übrigens, ne? Also ich habe das,
nee, aber
ich
hab das ist bei
Nordbayern gelesen,
ich kenne das, ich weiß
ja schon, wie aktuell das
ja,
ist. Ne?
Aber in so einem ähnlichen Rahmen, und natürlich geht's immer nach oben, nach unten, egal, hängt ja mal davon ab, für wen du spielst,
ja,
und welche
klar.
Rolle du in der Mannschaft hast.
Ja, klar.
Und es gibt, wie gesagt, die beiden Euroleague-Teams, also insbesondere Bayern München hat natürlich, so wie im Fußball ja auch, eine andere Gehaltsstruktur und auch Alba Berlin. Und wenn du dann in Gießen spielst, zum Beispiel, dann ist natürlich sind die Gehälter eben nicht ganz auf dem Niveau.
Wir haben ja ein paar deutsche Stars in der NBA durchaus. Dennis Schröder zum Beispiel hat ja hier in Braunschweig gespielt paar Jahren. Und jetzt irgendwie 15 Millionen Euro im Jahr oder so, ne? Ist das ja?
Ja, genau. Den hat er schon im Vertrag, verdient 15 Millionen. Auch in Daniel Theis und andere. Das ist klar, die NBA, das ist nochmal eine ganz andere Geldmaschinerie. Ja. Aber eben, das ist ein Produkt, das halt weltweit verfolgt wird und die NBA ist die meist verfolgte Sportliga in China.
Okay.
Und das ist natürlich dann, da kommen die Gelder natürlich auch her. Das ist ja im Fußball ähnlich.
Ja, klar. Ja,
dass die Champions League wird weltweit gesehen. Das können wir natürlich jetzt aktuell mit einer deutschen Basketball-Bundesliga oder einer Pro A natürlich nicht im Ansatz abdecken. Das heißt, wir sind immer noch von Zuschauereinnahmen von regionalen Sponsoren abhängig und haben nicht Fernsehverträge oder Einnahmen über Online League Passes oder auch ein internationales Merchandising.
Ja,
okay. Und das sind natürlich Schritte, die gegangen werden müssen. Und wie gesagt, die Euroleague ist da sicherlich schon auf einem sehr guten Weg, in eine Richtung zu gehen, die der NBA näher rückt, sagen wir es mal so. Mhm. Und wenn man da sieht, was auch da für Gehälter eben, wenn man in Barcelona, Real Madrid, Moskau nimmt, was da möglich ist, dann ist auch ein FC Bayern da noch weit weg.
Ach so, okay.
Ja. Und das wird sich sicherlich in München verändern mit der neuen Halle. Da wird dann auch nochmal vermutlich die Budgets aufgestockt werden. Aber da sind schon Tendenzen da, dass sich auch, wenn man diese Entwicklung in der Euroleague sieht, die letzten 10 Jahre, ist das schon beeindruckend. Auch in der Basketball-Bundesliga. Also die Budgets, jetzt mal Corona-unabhängig, haben sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt.
Verrückt. Wie motiviert bist du jetzt für die nächsten Wochen? Wie schaut jetzt der restliche Verlauf der Saison für die Falcons aus?
Na gut, wir sind hochmotiviert, dass wir jetzt wieder in die Gänge kommen. Wir freuen uns auch alle, dass es wieder losgeht in der Halle. Es war jetzt ja schon hart, wenn man da 2 Wochen zu Hause sitzt und eigentlich nicht mal was machen kann, weil jeder eben Symptome hatte. Wir freuen uns drauf, dass wir losgehen mit dem Training und dann hoffentlich auch dann mit den Spielen und gesund und verletzungsfrei und dann eine richtig gute Rückrunde dahin legen mit den ganzen Nachholspielen.
Cool, wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg. Ralf, vielen Dank dir für deine Zeit.
Dankeschön.
Und an alle Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei Run Nummer 32. Bis dahin, Servus.